Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 12. Dezember 2012 zum Thema Was ist künstlerische Forschung? Eine Versuchsanordnung, Teil 2. Zu Gast ist Julian Klein, Wissenschaftler, Regisseur und Komponist. Gastgeber sind Antonia Rahofer und Norbert Artner.
Einen schönen guten Abend im Kepler Salon. Wir starten wie immer sehr pünktlich um 19:30 Uhr. Ich freue mich sehr, dass dieser Abend heute zustande kommt. Mein Name ist Iris Meyer, bin hier für den Kepler Salon für die Programmgestaltung zuständig. Und ich freue mich aber über diese Kooperation sehr, weil es der zweite Abend ist, wo wir die Versuchsanordnung mit dem PhD-Labor der Kunstuniversität Linz machen. Und es entspricht eigentlich dem Profil und dem Format des Kepler Salons. Es gibt zwei Gastgeber und einen Gast, der seinen Inhalt vortragen wird. Das ist gleich, auch im Vergleich zu anderen Formaten. Unterschiedlich ist hier nur, dass die Gastgeber hier von der Kunstuni sind, ihren PhD machen und den Gast selbst ausgesucht haben und ihn hierher einladen. Und das andere, dementsprechend herzlich willkommen, Julian Klein, und danke fürs Dasein und dieses Experiment mitmachen mit uns. Dankeschön. Und ich freue mich sehr, dass wir das machen, weil normal ist das Format am Montagabend. Wir haben die Wissensvermittlung uns zu unserem Ziel gemacht und jetzt sind es drei Sonderabende, die wir gemeinsam mit der Kunstuni gestalten. Den ersten Anfang hat der Tobias Hartleitner, der heute auch da ist, schon gestartet. Heute diese beiden. Und wir freuen uns einfach auf einen schönen Abend, wo wir künstlerische Forschung und was sie sein kann, einfach diskutieren. Ich übergebe jetzt dann gleich an die beiden Gastgeber, an Norbert Artner und die Antonia Rahofer. Wir beschließen nächste Woche den Kepler Salon 2012. Wir haben am Montag und stellen uns die Frage nochmal, wie möchten Sie sterben und warum haben Sie davor nicht gelebt? Kommen wird vom Red Bull Magazin 2012, ein Magazin, das wirklich sich die Jahreszeit umgekehrt gezählt hat und wirklich zum Countdown, dem Meyer-Countdown am 21.12. hingearbeitet hat. Und der Boro Petritsch, der Chefredakteur, wird Frage und Antwort stellen bzw. philosophieren, was es rund um solch einen Weltuntergang mit sich bringt. Und wir starten wieder am 14. Jänner in das Jahr 2013. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, wir sind alle mikrofoniert. Das hat auch seinen Sinn. Wir zeichnen alle Kepler Salone auf. Sie können alle nachhören als MP3. Und dementsprechend ersuchen wir auch alle, die Fragen stellen, nachher ein Mikrofon abzuwarten. Die Carina und ich, wir verteilen die Mikros, damit wir dann nicht nur die Antworten am Audiofall haben, sondern auch Ihre Fragen. In dem Sinne wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß mit den dreien und euch auch ein gutes Experiment. Dankeschön.
Danke. Super. Okay. Ja, danke. Dann fange ich kurz an, dass ich mich vorstelle. Norbert Artner, ich bin gelernter Metallplastiker, Fotograf und Grafiker. Ja.
Bitte du. Das wäre der erste Gastgeberin und ich freue mich auch, dass Sie alle heute Abend hierher gekommen sind. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist, wie schon gesagt, Antonia Rahofer. Ich bin PhD-Studierende an der Kunstuniversität Linz und komme eigentlich aus den Literaturwissenschaften, arbeite aber auch literarisch. Und ja, bin gespannt auf dieses Gespräch über und zwischen den verschiedenen Disziplinen heute Abend. Und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Julian Klein. Bevor ich kurz den Ablauf ankündige, es gibt noch einige stehende Leute, also die erste Reihe ist auch noch frei. Sie können gerne näher kommen, wir beißen nicht. Ja, zum Ablauf. Ich stelle Ihnen in einigen Worten kurz unseren Gast vor, der sich aber dann in Folge selbst vorstellen wird. Und zwar wird Julian Klein uns einen kleinen Überblick über seine aktuellen Projekte geben. Und ja, im Anschluss daran haben wir ein paar Fragen an ihn in petto, aber im Idealfall stellen auch Sie dann gleich Ihre Fragen, was Sie so anregt, was Sie zur Diskussion gern einbringen möchten, und es wird dann hoffentlich schnell ein offenes Gespräch über die vorgestellten Themen und Projekte. Ja, Julian Klein kommt aus Berlin und er arbeitet als Regisseur, Komponist in den Bereichen experimentelles Theater, Schauspiel, Radio, Performance und Installation. Studiert hat er eigentlich vor einiger Zeit Komposition, Mathematik und Physik im Nebenfach, aber er ist in unterschiedlichsten Bereichen tätig und in den letzten Jahren vor allem ganz stark am Theater. Das hat ihn eigentlich, zu Beginn war er vor allem im Bereich der Bühnenkomposition tätig, jetzt ist er aber vor allem als Regisseur, wie gesagt, aktiv und das in unterschiedlichsten Konstellationen und Kollektiven. Er ist Mitglied der Gruppe A Rose Is in Berlin und Gründungsmitglied der Society for Artistic Research und Direktor des Instituts für künstlerische Forschung. Das heißt, er ist ganz nah an unserem Thema dran, das uns auch im PhD-Programm der Kunstuniversität Linz interessiert. Was ist künstlerische Forschung? Und wenn es nach dem Veranstaltungstitel des heutigen Abends geht, dann ist er, wie Julian Klein meinte, eigentlich falsch gewählt, denn es geht nicht um die Frage, was ist künstlerische Forschung, sondern wann wird Forschung künstlerisch? Und über diesen Grenzbereich wollen wir uns vielleicht heute unter anderem auch unterhalten. Denn Julian Klein treibt das auch immer wieder in die Naturwissenschaften, aus denen er zum Teil eben auch kommt. Und er arbeitet als Wissenschaftler unter anderem am Institut für Biologie an der Freien Universität zu Berlin und am Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Ich brauche gar nicht großartig zu erwähnen, er ist in vielen Verbindungen Mitglied, unter anderem in der Jungen Akademie, in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina. Er hatte und hat immer wieder unterschiedlichste Lehraufträge an den unterschiedlichsten Kunsthochschulen und Universitäten, viele Preise für seine Arbeiten erhalten, um nur einige zu nennen, unter anderem ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, den Niedersächsischen Förderpreis, ein Stipendium für die Cité Internationale des Arts in Paris und den Kulturpreis Bernkastel-Wittlich, den Danzerpreis für zeitgenössische Musik und vieles mehr. Ja, und seine Projekte hat er nicht nur im Theater, sondern unter anderem auch im Radio veröffentlicht, im Südwestrundfunk, im Hessischen Rundfunk, Deutschlandradio, Göttinger Symphonieorchester, Niedersächsisches Staatstheater. Also die Spielorte und Aufführungsorte sind ganz unterschiedlich, aber ich will eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Vor allem interessieren uns eben diese Arbeitstechniken in dieser Reihe zwischen Kunst und Wissenschaft und Forschung und wie diese vielseitige Facette an unterschiedlichen Einsatzbereichen schon zeigt. Julian Klein ist, denke ich, mit ganz unterschiedlichen Werkzeugen am Produzieren und Arbeiten und wir sind ja gespannt, mehr darüber zu erfahren und ich bitte dich um deine Präsentation. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier unsere Arbeit vorstellen kann und ich sage mit Absicht unsere, weil natürlich ich das nicht alles alleine gemacht habe und auch alles, was Antonia gerade aufgezählt hat, mache ich nicht gerade aktuell, sondern wenn man 15 Jahre auf diesem Gebiet arbeitet, kommt einfach ein bisschen was zusammen. Also das meiste davon gehört in die Vergangenheit. Aber was aktuell ist, das stelle ich Ihnen gerne jetzt vor. Nämlich, ich leite das Institut für künstlerische Forschung in Berlin. Jetzt werden Sie fragen, was ist das? Das ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Die haben eine Künstlergruppe, die Künstlergruppe A Rose Is, bei der ich 15 Jahre Mitglied bin nun, zusammen mit dem Radialsystem gegründet. Das Radialsystem ist ein privates Theater in Berlin in der Nähe des Ostbahnhofes. Und außerdem kooperieren wir mit anderen Disziplinen, vor allem auch wissenschaftlichen Disziplinen. Und diese Kooperationen entstammen der Jungen Akademie an der BBAW und der Leopoldina, in der ich 5 Jahre lang Mitglied sein durfte. Wie schon erwähnt, wird oft gefragt, wie kann Kunst eigentlich Forschung sein? Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Das stimmt auch, aber dennoch kann Forschung mitunter künstlerisch sein, in dem Sinne, dass sie mit künstlerischen Mitteln unternommen wird, dass sie künstlerisch motiviert ist oder dass sie eben auch Produkte erzeugt, die in irgendeiner Weise zur Kunst zählen oder künstlerisch zu nennen wären. Auf das Konzept, das dahinter steht, möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, einfach weil Sie das, wenn es Sie interessiert, viel besser nachlesen können, zum Beispiel auf dieser Internetseite kunsttexte.de. Da ist das komprimiert zusammengefasst und viel besser, als ich Ihnen das jetzt erklären könnte. Diese Frage, was ist künstlerische Forschung, berührt natürlich zwei Dinge, nämlich eine Frage heißt, was ist Forschung und die andere, was ist künstlerisch? Nun, Forschung ist eigentlich relativ schnell definiert. Da könnte man sagen, jede Untersuchung, die Erkenntnisgewinn erzeugen möchte, ist irgendwie Forschung. Man findet natürlich nicht immer das, was man sucht, sondern vielleicht etwas anderes, und man sucht nicht immer das, was man findet. Aber dennoch wäre das Forschung. Und die zweite Frage ist, was ist künstlerisch? Das kann man nicht so schnell beantworten. Dazu gibt es eine längere Antwort in diesem Buch. Dazu habe ich hier auch eine Postkarte mitgebracht, sodass Sie sich den Titel nicht notieren müssen, sondern einfach hier anschließend sich so eine Postkarte nehmen. In dieser Arbeitsgruppe zur Wirklichkeit und Relativität des Ästhetischen haben wir versucht, mit verschiedenen kunsttheoretischen und wissenschaftlichen Disziplinen zu diskutieren, was eigentlich eine Diagnose des Künstlerischen sein könnte. Und wenn die ästhetische Ebene diejenige ist, wo die Wahrnehmung sich selbst spürt, dann würden wir sagen, die künstlerische Ebene ist die, wenn wir die Rahmung spüren. Das bedeutet, dass wir uns bewusst wird, dass wir in einem Zusammenhang sind, dass wir in Relationen agieren, dass wir in einer bestimmten Funktion sind, zum Beispiel, dass ich gerade derjenige bin, der spreche. Und wenn mir so etwas auffällt, dann ist das der künstlerische Modus, dann ist das die Art und Weise, die künstlerische Art und Weise, die Welt zu betrachten. Ganz kurz zusammengefasst, also wie gesagt, das wäre ein eigener Vortrag, den möchte ich jetzt hier nicht halten, sondern das nur als Vorwort. Was macht das Institut für künstlerische Forschung? Wie schon erwähnt, sind wir Teil eines internationalen Netzes von verschiedenen Institutionen, die jeweils ein Institut für künstlerische Forschung besitzen, also so wie es jeder Universität gut ansteht, ein Institut für theoretische Physik zu unterhalten, haben diese Universitäten alle auch Institute für künstlerische Forschung. Und wir sind eben eine unabhängige Einrichtung, ein außeruniversitäres Institut, das aber dennoch mit all diesen Universitäten kooperiert. Zum Beispiel, indem diese alle gemeinsam die Society for Artistic Research gegründet haben, eine weltweite Vereinigung mit Sitz in der Schweiz, die auch die entsprechende Zeitschrift herausgibt, nämlich das Journal for Artistic Research, in dem ich auch die Ehre habe, im Editorial Board sein zu dürfen. Und wenn Sie also künstlerische Forschungsprojekte kennen oder selber betreiben, für die es sich lohnen würde, diese Publikationsplattform zu nutzen, dann sind Sie sehr herzlich eingeladen, sich an dieser Zeitschrift zu beteiligen. Die gibt es nur im Internet und ist eben auch mit anderen Formaten als Texten beschäftigt. Jetzt nochmal ganz grundsätzlich, also wenn man mit Künstlern spricht, was künstlerische Forschung ist, dann sagen die ganz oft, wieso Forschung? Ich mache ja Kunst und natürlich forsche ich auch für meine Arbeit, aber die Forschung großgeschrieben, die gehört ja der Wissenschaft, das hat mit uns Künstlern gar nichts zu tun. Und dieser Meinung sind wir nicht, sondern wir denken das etwas anders. Und wenn man dann eben zu einem Wissenschaftler geht und sagt, na, wir machen künstlerische Forschung, dann kriegt man oft so ein Bild. Die sagen, naja, die Forschung, die gehört irgendwie uns, aber ihr Künstler, ihr könnt uns natürlich viel besser helfen, unsere wissenschaftlichen Ergebnisse unters Volk zu bringen. Denn ihr seid diejenigen, die das irgendwie bunter, lauter, irgendwie populärer gestalten können und uns helfen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse besser zu kommunizieren, als wir das können. Das ist natürlich nicht künstlerische Forschung. Das mag sein, dass Künstler bunter und lauter sein können als Wissenschaftler, aber sicher nicht besser die Forschung erklären. Das sollen die Wissenschaftler schön selber machen, finde ich. Aber, und jetzt kommen wir zu der Alternative, wie wir sie betreiben oder uns vorstellen. Wir denken, Kunst, Wissenschaft und Forschung sind vielmehr drei unabhängige Dimensionen in einem gemeinsamen kulturellen Feld. Das bedeutet, etwas, das wissenschaftlich ist, ist nicht deswegen unkünstlerisch, nur weil es zur Wissenschaft gehört. Oder etwas, das zum Kunstgebiet der Kunst gehört, ist nicht deswegen unwissenschaftlich, nur weil es Kunst ist. Das heißt, der Anteil des Wissenschaftlichen und des Künstlerischen ist jeweils im Einzelfall sehr verschieden. Und genauso ist auch der Anteil der Forschung verschieden. Nicht alles, was Wissenschaft ist oder nicht alles, was als Wissenschaft gilt, ist Forschung. Und in der Kunst ist das genauso. Nicht alles, was als Kunst gilt, ist deswegen gleich Forschung. Und so sind das einfach drei Dimensionen, die sich jeweils zueinander verhalten im Einzelfall. Und genauso ist das auch mit einem vierten Begriff, der da immer eine Rolle spielt, nämlich der Zusammenarbeit zwischen Künstlern und Wissenschaftlern. Künstlerische Forschung heißt nicht immer, dass es interdisziplinär sein muss, aber dort, wo es interdisziplinär ist, hat diese Forschung natürlich eine besondere Qualität. Um das ein bisschen mit Leben zu füllen, diesen abstrakten Aufriss, habe ich Ihnen mal hier die Titel unserer Projekte aus den letzten Jahren versucht, in diesem Feld anzuordnen. Und wie Sie sehen, landet eben einiges so auf der linken Seite, also in der Domäne der Kunst, und anderes auf der rechten Seite, also eher im Bereich der Wissenschaft. Und alles, was eher oben steht, sind zwar interdisziplinäre Zusammenarbeiten, die aber nicht im eigentlichen Sinne forschen. Und alles, was eher unten steht, das sind Projekte, die genuine Forschungsprojekte sind. Und wenn ich Ihnen jetzt mal rot markiere, was davon eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen hatte, dann sehen Sie da, es gibt überhaupt gar kein System, sondern das ist tatsächlich irgendwie unabhängig auch davon, wo das Produkt jeweils landet. Denn das ist das Einzige, was sich eigentlich unterscheidet. Es gibt eben Produkte, die eher in der Kunstwelt rezipiert werden, und Produkte, die eher in der wissenschaftlichen Welt rezipiert werden, egal auf welcher Grundlage der Forschung und egal auf welcher Grundlage der Zusammenarbeit diese Produkte entstanden sind. Das ist immer noch mal eine andere Frage. So, jetzt sagen Ihnen diese ganzen Titel natürlich nichts. Dessen bin ich mir wohl bewusst. Deswegen stelle ich Ihnen ein paar davon ganz kurz vor, damit Sie einen Eindruck haben, was sich dahinter so alles verbirgt. Und zwei davon etwas ausführlicher, sodass Sie da auch einen tieferen Eindruck haben können. Zum Beispiel hier auf der linken Seite etwas unten, da steht das Projekt AdSense. Das war ein Interviewprojekt zur negativen Hermeneutik. Ich bin nach Belgien gefahren, habe einen belgischen Performer, Diederik Peters, um ein Interview gebeten, habe die Videokamera angeschaltet und ihn nichts gefragt. Und habe dann 3,5 Stunden lang geschwiegen, und er hat geredet und über diese Situation reflektiert. Daraus ist dann ein Text entstanden, der, weil dieser Performer überhaupt nicht wusste, um was es eigentlich geht, sehr gut erklären kann, um was es geht, ohne dass er etwas darüber weiß. Das heißt, derjenige, der in der Situation ist, über den Gegenstand nichts zu wissen, ist in einer sehr privilegierten Situation, um ihn zu interpretieren, und kommt vielleicht auf Lösungen, die er mit mehr Wissen nicht hätte. Und aus diesem Text haben wir dann insgesamt 5 Aufführungen gemacht. Manchmal hatten die Konzertformate, manchmal eher performative Formate. Und die Titel dieser Aufführungen waren immer Zitate aus dem Interview. Ein weiteres Beispiel ist unser Beitrag zu dem Projekt X Wohnungen vom Hebbel Theater. Wir haben die Wohnung eines Kreuzberger Hip-Hoppers bespielt, sind da eine Woche eingezogen mit einem Ensemble von 12 Performern in die 40 Quadratmeter, die er mit seiner Freundin behauste, und haben Anekdoten, Wünsche, Visionen, Selbstbilder aus deren Leben mit diesem Performance-Ensemble verkörpern lassen. Und das Publikum kam jeweils für 10 Minuten dazu, paarweise, und musste nach 10 Minuten wieder gehen. Also wir haben während dieser Woche eben zusammen musiziert, wie man da sieht, aber eben auch gekocht und gefeiert und getrunken und getanzt. Und ich habe die beiden gefragt, warum macht ihr eigentlich bei so einem Projekt mit? Und dann hat Mahwan, wie er mit Künstlernamen heißt, geantwortet: Es gibt so viele Klischees über uns Kreuzberger Jugendliche, wir wollen endlich mal die Wahrheit erzählen über unser Leben. Und am Ende dieser Woche wusste ich dann selber nicht mehr so genau, was von diesen Klischees eigentlich nicht doch eher zutrifft und welches nicht. Ein Projekt ganz anderer Art war unsere Kooperation mit dem Museum für Naturkunde in Berlin, die Kunst des Sammelns, mit dem Titel HUM, was die erste Silbe von human oder von Humboldt sein könnte, oder to hum heißt, wie das hier in dem Katalog auch drin steht: summen, dröhnen, geschäftig sein und stinken. Und das sind alles Dinge, die dort im Naturkundemuseum stattfinden. Da sieht es nämlich so aus. In diesen Vitrinen sind lauter tote Tiere in Gläsern. Und zwar in so Holzvitrinen, eigentlich so wie Humboldt sie im 19. Jahrhundert da reingestellt hat, stehen die da immer noch. Und wir haben also diesen Katalog hier produziert, in dem Interviews, Gespräche mit den dort arbeitenden Biologen sind, zu deren Arbeitsweise, nämlich der Taxonomie. Das ist die Bestimmung und Benennung von Tierarten. Carl von Linné hat dieses Projekt ausgerufen vor 300 Jahren. Er wollte gerne alle Tiere der Welt katalogisieren. Und Generationen von Wissenschaftlern arbeiten eben jetzt seit 300 Jahren an diesem Projekt. Und wer kann mal schätzen, wie weit sie ungefähr gekommen sind? Wie viel Prozent aller lebenden Tierarten kennt man bis heute? Vielleicht gibt es ja auch einen Biologen hier, der das weiß. 50, wird da gesagt? 5? Ja, ist schon gut, ganz gut. 15? 2%. Ja? Das heißt, die meisten Tierarten sterben schneller aus, als wir sie überhaupt finden können. Und das ist an sich schon ein gigantisches Projekt, von dem ich gar nicht weiß, ob es nicht vielleicht ein ganz großes Kunstprojekt ist. Und auch die Fragen, die wir denen gestellt haben, was ist denn eigentlich eine biologische Art? Jeder von diesen Wissenschaftlern hat eine andere Antwort gegeben. Und in der Zusammenarbeit, in dieser mehrjährigen mit denen, haben wir eben festgestellt, eigentlich machen die etwas ganz anderes. Sie erklären nicht die Welt, sondern die bauen ein System, konstruieren ein System, so dass wir Menschen mit der Welt umgehen können und kleben überall einen Namen dran, tun das in Schubladen und dann denken wir, wir haben etwas verstanden. Aber das, was dieses System erzählt, ist eigentlich nur, dass wir Namen brauchen, um uns über die Welt zu verständigen. Und das hat mit dem, was die Tiere machen, eigentlich sehr wenig zu tun. Und dieser Gedanke, der war das Motto dieses Projektes. Und wir haben dann eine Inszenierung gemacht in 64 Räumen mit 90 Mitwirkenden an einem 3,5-stündigen Abend. Und das Publikum konnte dann in einem Parcours dieses Unternehmen manchmal in fiktiven und manchmal in nicht so fiktiven Zusammenhängen besuchen. Wenn Sie das nacherleben wollen, dann gehen Sie auf diese Webseite, taxomania.de. Dort können Sie die Videodokumentation davon sehen. Mal was ganz aus der rechten unteren Ecke. Das ist also jetzt etwas, was quasi ganz in der Domäne der Wissenschaft stattfindet und eigentlich Grundlagenforschung ist, gar nicht produktorientiert. Eine Zusammenarbeit mit der Jakobs-Universität Bremen. Dort geht es um die Sonifikation von großen Datenmengen. Nämlich in der Logistik untersucht man sehr große Datensätze von Fabriken, also zum Beispiel von ThyssenKrupp. Steht auch gerade wieder in der Zeitung, gestern und heute. Und die haben eben das Problem, dass sie riesige Fabriken irgendwie managen müssen. Und da läuft eben manches besser oder schlechter. Und man kommt nicht so ganz dahinter, woran das liegt. Und was wir jetzt machen ist, wir hören uns diese Daten an, anstatt sie mit dem Auge analysieren zu wollen oder mit Algorithmen. Und versuchen, die beste Mustererkennungsmaschine, die es auf der Welt gibt, nämlich das menschliche Ohr, da diese Daten analysieren zu lassen. Das überspringe ich jetzt mal. Das ist einfach eine Opernskizze. Das kennen Sie. Deswegen ist es auch ganz auf der linken Seite über einen Text von Merleau-Ponty und Peter Sloterdijk. Dann dazu sage ich gleich noch was. Eine Zusammenarbeit mit der FU Berlin. Emulation, die Entwicklung von Gefühlen. Beziehungsweise es gab noch weitere Partner, die daran beteiligt waren. Eines der Projekte war zum Beispiel, dass wir ein Aufzuchtexperiment mit Zebrafinkenmännchen gemacht haben, mit der Frage, was hören wir eigentlich, wenn wir Vogelgesang hören? Für uns hört sich das immer sehr musikalisch an, aber hören die Vögel das auch so? Das ist eine Frage, die man als Biologe nie stellen darf, die ist verboten. Denn das innere Erleben der Tiere ist wissenschaftlich unzugänglich und deswegen ist das etwas, was eine unwissenschaftliche Frage von vornherein ist. Und deswegen waren wir ganz glücklich, dass also eine Verhaltensbiologin von der FU Berlin, eine Wissenschaftlerin, zusammen mit uns sich dieser Frage gewidmet hat. Wir haben also Musiker gefragt, Zebrafinkengesänge zu üben und haben die dann auf die Instrumente geprägt, die Vögel, und von den Instrumenten lernen lassen. Und haben dann so ein Vogelorchester quasi ausgebildet, eins von der Flöte, eins von der Geige, menschliche Stimme, Klavier und so weiter. Und mit der Frage, lernen die auch von fremden Arten oder nur von ihren Artgenossen? Und werden die dann hinterher auch von ihren Artgenossinnen akzeptiert? Also bei den Vögeln ist das so, die Männer singen und die Frauen suchen sich dann den Besten aus. Deswegen haben wir dann auch eine Komponiermaschine für Zebrafinkenweibchen gebaut. Also die konnten dann mit einem Synthesizer selber einen männlichen Vogelgesang zusammenkomponieren, quasi ihren Traummann. denn die Zebrafinkenmännchen haben eins mit menschlichen Männern gemeinsam, sie sind nicht perfekt. Und deswegen konnten die Frauen dann also den Gesang, den sie eigentlich hören wollen, selber komponieren und haben den dann auch meistens einem lebendigen Artgenossen vorgezogen. Das überspringe ich jetzt auch mal schnell. Das war das Jubiläum der Chaconne von Bach. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht. Um noch schnell diesen Block abzuschließen mit unserer aktuellen Produktion am Deutschen Theater Berlin, Hans Schleif, eine biografische Recherche zu dem Großvater von Matthias Neukirch, der Schauspieler im Ensemble des DT ist. Und dieser Großvater war ein renommierter Archäologe und ein berüchtigtes Mitglied der SS. Und da hat der Enkel natürlich ein paar Fragen, die er seinem Großvater nicht mehr stellen kann, weil der sich 1945 das Leben genommen hat. So, jetzt komme ich zu dem, was ganz in der Mitte steht, und das stelle ich etwas ausführlicher vor. Brain Study war eine Zusammenarbeit mit einem Hirnforscher und unseren Musikern mit der Frage, wie klingt eigentlich das Gehirn? Unser Gehirn arbeitet mit elektrischen Schwingungen. Und wenn man elektrische Schwingungen normalerweise verstärkt und dann auf einen Lautsprecher legt, dann kann man sich das anhören. Normalerweise in der Hirnforschung stellt man sich das nur auf so einem Monitor optisch dar und hört sich das nicht an. Aber uns hat interessiert, was sind denn das eigentlich für Rhythmen und was sind das für Klangfarben und Spektren, die mit denen unser Gehirn arbeitet. Und wissenschaftlich war das damals noch überhaupt nicht untersucht. Deswegen haben wir dazu selber ein EEG-Labor gebaut, also Elektrodenmessung, und eine Software entwickelt, die aus diesen Messungen ein akustisches Feedback macht. Und wir haben dann Musiker trainiert, die mit diesen, die ihre eigenen Gehirnwellen hören konnten, dass sie diese akustischen Produkte ihrer Gehirne auch manipulieren können, also quasi damit spielen, wie mit einem Musikinstrument. Die haben also Gehirn geübt. Und aus denen haben wir dann ein Modell eines menschlichen Gehirns mit einer Vernetzung untereinander gebaut. Also ein Gehirnmodell aus menschlichen Gehirnen. Und wie das geklungen hat, das spiele ich Ihnen kurz einmal vor. Dieser Klang, den Sie gerade gehört haben, der besteht aus drei Klangebenen. Das eine ist das EEG selbst, das zweite ist eine Markierungsebene und das dritte ist das vernetzte System. Wenn man EEG einfach nur verstärkt und abspielt, dann hört sich das so an. Das war also ein Solo-Gehirn pur. Da hört man noch nicht so besonders viel Struktur und es ist auch nicht so besonders musikalisch, einfach weil es sehr, sehr tief ist. Die Schwingungen, mit denen unser Gehirn arbeitet, sind teilweise im unhörbaren Bereich und teilweise das, was Sie eben gerade gehört haben, das ist der Anteil, der über der Hörgrenze liegt. Deswegen haben wir eine kleine Manipulation vorgenommen, wie so eine Art akustisches Kontrastmittel hinzugefügt, dass die Rhythmen, die unterhalb der Hörgrenze liegen, hörbar macht und den anderen gegenüberstellt. Also ein EEG-Spektrum sieht ungefähr so aus und die Hörgrenze, man teilt das also physiologisch in diese bunten, bunt markierten Bänder ein und die Hörgrenze liegt ungefähr da, wo der Peak ist, wo der höchste Ausschlag dieses Spektrums ist in dem blauen Feld. Und das ist sehr sehr geschickt für uns, weil dadurch zerfällt dieses Spektrum eigentlich in zwei Hälften, nämlich eins in Rhythmen und eins in diesem Basston, den Sie schon kennen. Wenn man das nun akustisch markiert, dann bekommt man Folgendes. Alles, was wie so ein Knacken geklungen hat, das kommt aus diesem gelben, grünen und dem unteren blauen Bereich. Und das, was eher wie so ein Donnergrollen geklungen hat, das ist dieses rote Gammaband. Mit diesen Klängen haben jetzt unsere Musiker geübt, die zu manipulieren und eben wie ein Musikinstrument zu spielen. Das heißt, die konnten die verschiedenen Klänge hervorheben und unterdrücken und auch präzise wie auf Kommando einsetzen lassen. Das haben wir eben mit so einem Neurofeedback gemacht, das heißt, die haben die einfach selber gehört und haben eben mit der Zeit ihrem eigenen Gehirn beigebracht, was es tun muss, um bestimmte Klänge zu erzeugen. Das ist wie beim Klavierüben. Am Anfang denken sie noch darüber nach, dass der vierte Finger hoch und der erste runter muss, wenn sie eine Quinte greifen wollen, aber irgendwann denken sie nur noch über den Klang nach und ihre Finger wissen, was sie zu tun haben. So funktioniert das da auch. Und dieses Gehirnensemble haben wir dann zu einem System vernetzt. Das heißt, die haben jeweils auch die Information von einem anderen Mitspieler bekommen. Und um die zusammen zu einem Gehirnmodell zu bauen, haben wir insgesamt 6 Funktionen aus der Hör- und Sehbahn, also der Wahrnehmungsverarbeitung, ausgewählt und haben denen Spielanweisungen gegeben, sich so zu verhalten wie ein ganz bestimmter Teil des Gehirns. Und die haben dann zusammengearbeitet und hatten dann als System die Möglichkeit, Klänge zu verarbeiten, Assoziationsketten zu bilden und auch emotionale Stadien einzunehmen, bis hin also zu sowas wie Freude, Euphorie oder eben auch Stress. Und wir haben dann eine Kopfhörermischung vorgenommen. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt auf einem Kopfhörer hören würden, hätten Sie einen dreidimensionalen Eindruck, wie so ein akustisches Hologramm, dass die Aktivität dieses Gehirnmodells in Ihren Kopf hinein projiziert wird und genau an der Stelle zu hören ist, wo die entsprechende Funktion in Ihrem Kopf tatsächlich auch sitzt, anatomisch. Ich kann Ihnen das hier nur auf den Lautsprechern vorspielen. Wer nachher noch Lust hat, sich das auf einem Kopfhörer anzuhören, kann gerne hier nach vorne kommen. Dritte Ebene, die Kommunikation des Systems untereinander. Wir haben dann auch eine Live-Fassung hergestellt im Haus der Berliner Festspiele. Das hat eine Unterbühne unter der Drehscheibe, die so ein kreisrunder Raum ist. Und man musste also durch die Holzdecke der Bühne hinabsteigen, so eine Treppe runter, wie in den Schädel hinein und hatte dort dann auch die anatomische Anordnung dieses Gehirnmodells, konnte das begehen und es gab auch ein offenes Mikrofon, sodass man diesem Gehirnmodell Klänge anbieten konnte und dann beobachten, wie diese Klänge von dem Modell verarbeitet wurden. Zu Beginn des Festivals, auf dem das ausgestellt war, haben wir das System leer gestartet, quasi im embryonalen Zustand. Und im Laufe der 14 Tage, wie das ausgestellt war, füllte sich das System eben immer mehr mit Erfahrungen an, mit Assoziationsketten, Kategorisierungen wurden gebildet und man konnte, wenn man eben immer mal wieder kam, diesen Prozess auch von Tag zu Tag beobachten, bis hin zum letzten Tag, wo wir über Nacht geöffnet hatten und unsere Performer haben schlafen lassen. Und die Computer liefen aber weiter und interpretierten den Schlaf der Spieler dann eben als den Traum dieses Gehirnmodells. Da kommen dann auch nochmal andere Klänge zum Vorschein, diese Theta-Wellen. Und das war dann der Abschluss dieser Klanginstallation. Man kam da oben rein und unten, wenn man rausging, konnte man auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und quasi den Backstage, da wo die vor ihren Monitoren saßen, eben über die Schulter gucken. Ich habe Ihnen jetzt einen kleinen Film mitgebracht, aber ich bitte um ein bisschen einen Teil Ihrer Imaginationskraft, nämlich Bild und Ton sind nicht synchron, sondern da, wo es im Bild flackert, da müssen Sie sich vorstellen, ist der Ton auch synchron zu den visuellen Rhythmen. Während also der Ton kommt aus dem Studio und das Bild ist ein Mitschnitt aus der Hauptprobe. So wie weit vielleicht der Ausschnitt. Das war das eine Projekt, das ich Ihnen vorstellen wollte. Und das zweite ist vielleicht ein Komplement dazu, weil das also zwei Produkte erzeugt hat, nämlich eine Theaterproduktion auf einem Festival und eine wissenschaftliche Publikation. Und zwar gab es eine Arbeitsgruppe in unserem Gefühlsprojekt, nämlich ästhetische Modulation affektiver Valenz. Was verbirgt sich dahinter? Nämlich das Phänomen unserer Lust an negativen Gefühlen. Wir hören uns gerne traurige Musik an, wir gehen mitunter gerne in Horrorfilme oder in die Geisterbahn oder wir lassen uns faszinieren von ekelhaften Installationen im Kunstmuseum. Alle diese Dinge sind durchaus mit Lust verbunden, obwohl sie vermeintlich negative Gefühle zum Inhalt haben. Und für Psychologen ist das ein großes Rätsel, weil die immer denken, also entweder es geht uns gut oder es geht uns schlecht. Und diese Ambivalenz, ohne die die Kunst ja gar nicht auskäme, ist für die nicht ganz so leicht erklärbar. Wie für uns Theaterleute ist das selbstverständlich. Also ohne einen guten Fiesling kann man keinen Film drehen. Und in einem Gespräch mit einem Psychologen über dieses Phänomen kamen wir auf die Frage, oder beziehungsweise er hatte mich gefragt, ob ich denn denke, dass das auch mit Ärger geht. Das ist auch eine negative Emotion. Kann man also Lust am Ärger haben? Und ich dachte, naja, also man kann Lust am Abreagieren haben, aber ob man sich darüber freut, dass man sich gerade ärgert, weiß ich nicht. Aber lass es uns ausprobieren. Wir machen ein Experiment. Und wir haben dann mit dieser Arbeitsgruppe und dem Cluster Languages of Emotion und der FU zusammen eine Theaterproduktion erstellt, die dazu einladen sollte, sich lustvoll zu ärgern. Wir haben also mit einer bis dato noch unbekannten Künstlergruppe namens Zink auf einem Theaterfestival, dem 100 Grad Berlin, eine Aufführung angeboten. Und die wurde so angekündigt: Fühlen Sie sich auch unterbezahlt, unterfordert, ungefördert, lassen Sie Ihre Gehirnleistungen durch den Brainmark-Test zertifizieren und veröffentlichen Sie Ihre Daten online. Personalabteilungen internationaler Konzerne und professionelle Headhunter rekrutieren schon seit langem nach diesem in Deutschland noch wenig bekannten Screening-Verfahren. Ab einer Leistung von 120% werden Sie in die international gefragteste Datenbank für Spitzenkräfte aufgenommen, in den Sparten REM-Brains, Gedächtnis, Cali-Brains, Genauigkeit, Cree-Brains, Kreativität und Broke-Brains, Ausdauer. Ab einer Leistung von 100% bieten wir eine kostenlose Anfangsberatung zur Verbesserung Ihres Brainmark-Index. Sie konnten also dann eine Eintrittskarte kaufen und dieser Einladung folgen und ein Theaterstück besuchen. Wir haben aber nicht nur eine Künstlergruppe gegründet, sondern auch eine Agentur, die Ominura Solutions. Ganzheitliche Nachhaltigkeit in Medien, Technik und Personal. Und diese Agentur hat in allen Berliner Tageszeitungen eine Annonce geschaltet, in der es hieß: Testpersonen gesucht. Für die Evaluation eines neu entwickelten kognitiven Leistungstests suchen wir gesunde Testpersonen zwischen 18 und 60 Jahren im Raum Berlin. Für die Teilnahme erhalten sie eine Aufwandsentschädigung. Für weitere Auskünfte sowie zur Registrierung als Probandin rufen Sie bitte unter 0800 Ominura kostenfrei aus Festnetz und Mobilfunk an oder schreiben uns eine E-Mail. Wir hatten also zwei Besuchergruppen. Die einen hatten eine Eintrittskarte gekauft und dafür Geld bezahlt, ein Theaterstück zu sehen. Die anderen haben dafür Geld bekommen, dass sie einen psychologischen Test über sich ergehen lassen. Die Performer, denen sie begegnet sind, die wussten nicht, wen sie vor sich hatten. Das war also ein Doppelblindversuch. Die hatten also keine Ahnung, haben also deswegen auch alle gleich behandelt. Die Besucher, die über die Zeitungsannonce kommen, wussten nicht, dass sich hinter dem psychologischen Test eine Theaterproduktion verbirgt. Und die Theaterbesucher wussten nicht, dass sich hinter der Theaterproduktion eigentlich ein psychologisches Experiment verbirgt. Und was diese beiden Besuchergruppen erlebt haben, das sehen Sie in dem folgenden Film. Jetzt kann man wieder etwas leiser
machen. Ich habe so eine Situation noch nie erlebt.
Also vor der Tür wurde mir mitgeteilt, es geht hier um einen Karrieretest.
Sie können bei uns Ihre kognitive Leistungsfähigkeit testen lassen.
Die Räumlichkeiten waren so komisch, dass ich schon wieder dran geglaubt habe eigentlich.
Und Sie bekommen Ihre Leistungsfähigkeit zertifiziert.
Es war lustig, aber es war irgendwie auch wie beim Arzt.
Guten Tag. Ja. So, den Test heute führt unser Assistent Herr Biele mit Ihnen durch. Mhm. Den würde ich Sie jetzt auch gleich bringen.
Okay.
Ja, ich bin gerade auf Arbeit. Ja, ich melde mich nochmal. Ja, lass ich. Mhm. Nicht mal, ich komme gleich. Einfach im Besten. Tun Sie Tage weg. Ja, ja, ich bin doch auf Arbeit. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Mhm. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Sehen, ob Sie die 120 Punkte schaffen. Ihr Alter?
40.
Ihr Geschlecht? Ihr Geschlecht?
Immer noch weiblich.
Ich werde Ihnen jetzt 7 Aufgaben stellen, für die es jeweils unterschiedlich viele Punkte gibt.
Mhm. So, Aufgabe 1, Geschwindigkeit. Also Sie möchten das hier laut vorlesen. Ja, von rechts oben nach unten, also von hier nach da.
Also von links nach.
Ja, habe ich doch gesagt, ne? Und ich sage Start.
Grün, Rot, Blau, Gelb, Rot, Grün, Gelb, Blau, Stopp.
Und jetzt die Farben nennen, in denen die Wörter gedruckt sind. Und los.
Rot, Blau, Gelb, Grün, Rot, Blau, Gelb, Grün.
Geht's nicht schneller?
Gelb.
Geht's nicht schneller? Rot?
Nö.
Nein?
Nein.
Okay, schön die Farben.
Rot, Blau, Gelb, Grün, Gelb.
Das hatten wir schon besser, aber 12 Punkte.
Grün, Blau, Rot, Grün, Stopp.
Ja, das hatten wir aber auch schon besser, das sind 18 Sekunden, 12 Punkte. Aufgabe 2, Assoziation. Ja? Mhm. Sie decken jeweils eine Karte auf und sagen mir dann, was Ihnen dann dazu einfällt.
Egal was.
Egal was.
Mir fällt dazu Jesus
ein. Nicht überlegen, spontan.
Mir fällt dazu Nationalsozialismus ein. Mir fällt dazu Strand ein. Mir fällt
nicht, was Sie sehen, sondern woran Sie denken.
Ja, daran denke ich, aber reicht. Ja.
Jetzt müssen Sie von 1999 rückwärts zählen. In 4,5 Schritten. Und dazu aus diesen Bögen 5 zackige Sterne schneiden.
1990?
Ja, konzentrieren Sie sich, wir sind ja nicht gespannt.
1999 und für Sie dann eben in 7er Schritten schön schneiden. Weiter. Ja.
1943, 1936.
Und vorbei. Das war, ja, langsam, so.
1, 2, 3, 4, 5.
Einen habe ich. Ja, jetzt den Blutdruck. Ja, Ärmchen. Ein bisschen mehr Sport.
Ja, der ist immer nie das.
Intelligenz. Ich soll Ihnen ein paar Fragen stellen und Sie haben für jede Frage 5 Sekunden Zeit.
Der Tag, der vorgestern lag, liegt 3 Tage nach Samstag.
Welches Wort passt nicht zu den anderen?
Forelle, Zander, Hering, Karpfen, Hecht.
Karpfen.
Richtig.
Das ist gut zu hören. Und lassen Sie sich nicht verwirren. Okay. Ja? Merken Sie sich alles gut. Ben hatte 1984 3 Kaninchen. Das schwarze nannte er Benny. Das zweite Bunny.
Jedes dritte Mal jedoch das Schwarze. Und das dritte und das Weiße bekamen nur einen Löwenzahn.
Nach 4 Jahren, 1988, waren 2 Kaninchen weggelaufen und ein weiteres namens Benny ist gestorben. Wie hieß das verbleibende Kaninchen?
Welches Wort passt nicht zu den anderen? Mann, Brecht, Ende, Heine, Krass.
Alle zusammen. Wunderbar.
Falsch. Sehen Sie?
Aufgabe 5.
Okay.
Crossmodales Priming.
Okay.
Jetzt dreimal laut sagen, ich bin böse.
Ich bin böse, ich bin böse, ich bin böse.
Bisschen lauter und nochmal wiederholen.
Ich bin böse, ich bin böse, ich bin böse.
Jetzt mal richtig. Denken Sie an eine Melodie. Und summen.
Reicht das?
Titel?
Johnny Cash, If You Could Read My Mind.
So, bei der nächsten Aufgabe wird per Infrarot die Verteilung der Durchblutung auf der Kopfhaut gemessen. Dafür brauche ich Ihren Kopfumfang. So, jetzt muss ich den Augenabstand einzeichnen. Aufgabe 5. Allgemeinbildung.
Ich höre weniger, ne?
Sie ergänzen nun folgende Sprichwörter. Wenn Sie eins nicht wissen, sagen Sie, ich weiß es nicht. Mhm. Abwarten und?
Tee trinken.
Lauter?
Tee trinken.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oh, sorry, die Punkte kann ich jetzt nicht geben. Besser dem Bäcker als?
Keine Ahnung, weiß nicht. Weiß nicht.
Sie müssen lauter sprechen?
Ich weiß es nicht.
So, das sind dann 17 Punkte. Ich nehme Ihnen jetzt das Gerät wieder ab.
Mhm. Gedächtnis. So und hopp.
Mit der Arbeitspflicht für Arbeitslose wird nun gefordert, wer staatliche Hilfe kriegt, müsse arbeiten, komme was wolle.
Der Ossi muss ständig ein Hintertürchen haben für den Fall, dass sich die Parteilinie mal wieder in eine unerwartete Richtung krümmt. Was ist denn das für Text hier?
Alles im Leben ist leichter
wie eine Schulvorlesung,
gesagt,
ne?
Als getan, es sei denn, du bist taubstumm. Also weiß ich nicht mehr, krümmt, werden, taubstumm.
Hohe Werte in einem Intelligenztest sind ein Hinweis auf eine hohe intellektuelle Begabung, jedoch keine Garantie für Erfolg.
Finden, Sinn, keine Erinnerung.
Ja, so wird das zumindest schon ein bisschen anstrengend.
Knoblauch. Ne? Ich habe aber das dritte Wort gefunden.
Das sind leider nur 9 Punkte, sind sie bei 93. Hören Sie auf. Es fehlen jetzt ja nur noch 27 Punkte für die Prämie. Jetzt hören Sie genau zu, ja?
Wer ist am kleinsten? Oliver ist genauso groß wie Otto. Bert ist kleiner als Benno. Benno ist größer als Otto. Oliver ist kleiner als Bert. A Oliver, B Otto, C Oliver. Bert.
Die Oliver ist der kleine.
Sie sagen Oliver.
Ja. Falsch.
Ja, dann war das auch nichts mit der Prämie.
So, dann sind wir fertig. Der Dr. Wagner kommt gleich.
Die erste ist, wie ist es Ihnen ergangen? Ich fand es sehr lustig.
Das war ein bisschen unprofessionell, aber ich finde es interessant.
Was war unprofessionell?
Naja, also mit der Spucke.
Ja, Ganze als Performance genommen.
Ja, aber komischerweise in der Situation selber hatte ich einen sehr großen Anspruch an mich selber, dass ich das alles jetzt irgendwie richtig mache oder dass ich dann halt auch diese Punkte alle kriege und so.
Sie sind ja eigentlich als Versuchsperson eingeladen worden.
Mhm, genau, da lässt man ja was mit sich machen.
Also was ich natürlich wusste, war, dass ich jetzt unter keinem wirklichen Druck stehe. Aber komischerweise hat es trotzdem funktioniert. Also.
Ich hätte noch eine Frage. Gern. Hat jemand die 20 Euro gewonnen hier, die versprochen wurden?
Nein, da als Performance alles geskriptet ist, getextet ist, gibt es da keine wahre Möglichkeit nach oben oder nach unten, weil der erreichen der Punktzahl aufzubrechen.
Ah, okay. Also ist gar nicht real der Wert, den ich da erlangt habe.
Nee, der ist für jeden gleich, immer fix, egal was Sie antworten.
Verdammt nochmal.
Jetzt kann ich mir nicht schlafen, ich dachte echt, das kann nicht wahr sein.
Ja, soweit die Aufführung. Also wir haben hinterher ein Gespräch mit denen geführt, um zu fragen, wie sie das erlebt haben. Und waren natürlich daran interessiert, ob sie das auch irgendwie genießen konnten. Und das konnten sie durchaus. Aber das war uns nicht genug. Wir haben eben auch alle möglichen anderen Erhebungen gemacht, Daten abgefragt, den Blutdruck gemessen. Und haben dann diese beiden Besuchergruppen, die Zeitungsannoncenantworter und die Theaterbesucher, gegeneinander gestellt. Und siehe da, die beiden Gruppen haben durchaus Unterschiedliches erlebt, obwohl es ja dasselbe war. Das heißt, die Tür, durch die sie gegangen sind, hat einen Unterschied gemacht. Und wie man also hier sehen kann, ist das Erlebnis des Negativen, also die untere gestrichelte Linie, gleich. Aber das positive Erlebnis, das ist die obere Linie, die unterscheidet sich. Und wenn man konkret nach bestimmten Dimensionen fragt, das sich am meisten unterschieden hat, das war die Begeisterung. Da ging es am weitesten auseinander. Wohingegen der Ärger gleich war. Also geärgert haben sich alle, mehr oder weniger. Was auch an den Blutdruckmessungen, die wir unternommen haben, zu sehen ist, was ein peripheres Maß für Ärger ist. Der Blutdruck ist bei beiden Gruppen hochgegangen. Nur die Erlebnisweise war verschieden. Das überspringe ich jetzt mal hier. Das ist sozusagen Psychologiekram. Das können wir gerne hinterher diskutieren. Sondern in der Summe haben wir eben gefragt und alles zusammengenommen. Hat es Ihnen gefallen oder nicht gefallen? Und da war eben der Unterschied, dass die Theaterbesucher das genossen haben, diese Erfahrung zu machen, und die Besucher eines psychologischen Tests eher weniger. Wenn Sie darüber noch mehr wissen wollen, können Sie auch diesen Artikel auf unserer Webseite entweder herunterladen oder in eine Bibliothek gehen und es in Papierform lesen. Emotionstheater, Anmerkungen zum Spielgefühl. Und das möchte ich dann für heute damit erstmal genug sein lassen und bin gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
Gibt es eine Frage im Publikum?
Eine praktische Frage. Abgesehen von den Blutdruckmessungen, wie haben Sie denn die Reaktionen oder Gefühle, Sie haben ja von Gefühlen gesprochen, der Teilnehmer oder Besucher gemessen, ausgewertet?
Ja, das sind Selbstberichte. Das sind Standardfragen, die...
Also ein Questionnaire, oder?
Ja, also das eine ist dieses SAM, also Self-Assessment Mannequin. Das bedeutet, das ist einfach eine Grafik zum Ankreuzen, ohne dass eine semantische Frage gestellt wird, sondern nur nach einer Erlebnisdimension. Und es gibt aber auch qualitative Fragen, wo man eben bewerten sollte, wie fühlen Sie sich jetzt gerade, fühlen Sie sich verärgert, nicht verärgert, fühlen Sie sich gelangweilt, nicht gelangweilt. Und das konnte man auf einer Skala beantworten.
Weniger eine Frage als eine Anmerkung, weil ich es interessant finde. Wir haben heute zufällig einen Gast gehabt, Mark Butler, der gesprochen hat über Selbstgestaltung und Spiel und so weiter. Und der hat eben konstatiert, dass er interessant findet, dass die mehr oder weniger gleichen Methoden, wie sie in Abu Ghraib zum Beispiel als Foltermethoden verwendet werden, auch angewandt werden, zum Beispiel in extremeren Kink-Clubs oder irgendwelchen, wo sich das also so in, quasi als Subkultur sich selbst zugeführt wird und dass das Erleben de facto dasselbe ist, aber natürlich eine ganz andere Erlebnisqualität. Im einen Fall ganz schrecklich oder ganz schlimm, im anderen Fall ein Lustgewinn sogar. Das war jetzt nur für mich eine interessante Brücke im heutigen Tag, darum habe ich es erwähnt. Und verknüpft doch vielleicht mit der Frage, wie Ihre Einschätzung ist, also was eigentlich der Grund dafür ist, dass das Erleben in einem Fall so ist und im anderen so, dass es so entgegengesetzt sein kann.
Ja, also das ist tatsächlich der entscheidende Unterschied ist gar nicht mal, als was etwas verkauft wird oder wo etwas stattfindet, sondern das haben die Interviews mit unseren Besuchern unter anderem gezeigt, aber auch andere Experimente, die wir gemacht haben. Der wesentliche Unterschied ist, ob Sie selbst in der Lage sind, die Rahmung, in der Sie sich befinden, von außen und innen gleichzeitig wahrzunehmen. Also wenn Sie in der Lage sind, einen Schritt neben sich zu treten. Und das kennt man ja auch aus dem Alltag. Es gibt so Leute, denen geschieht irgendetwas Blödes oder Peinliches oder auch etwas Schlimmes. Und die können dann das von außen sehen und sagen, Mensch, das glaubt mir kein Mensch, das muss ich irgendwie erzählen oder das, ja, und können dann fast drüber lachen. Während andere Menschen das nicht können und die können aus diesem Rahmen nicht heraustreten, sondern sind dann eben pur in dieser einen Emotion. Und genau diese doppelte Bewertung, das ist das, was dort stattfindet. Das bedeutet, das eine Erleben wird moduliert durch den Blick von außen. Und das ist das, was ich eingangs meinte, den Rahmen spürbar werden zu lassen. Die Situation, in der ich mich befinde, wie einen Film oder wie ein Theaterstück oder wie eine Erzählung zu betrachten. Und das ist der künstlerische Blick. Und wenn Sie das können, dann können Sie so etwas auch genießen.
Wäre das die künstlerische Erfahrung, in diesen Rahmen einzutreten und gleichzeitig hinauszutreten?
Ja. Ja.
Und was unterscheidet diese künstlerische Erfahrung von ästhetischem Erleben?
Das ästhetische Erleben liegt einfach eine Etage tiefer. Das heißt, das ist das, was die Wahrnehmung an sich schon macht. Da muss ich noch nicht bewusst diesen Reflexionsprozess in Gang setzen, sondern es ist schon ein ästhetisches Erleben, wenn ich zum Beispiel hier zu meinem Wasserglas greife und ich spüre die Temperatur, wie kühl es ist oder wie das riecht oder wie es schmeckt, das ist ästhetisches Erleben. Ja, die Wahrnehmung hat sich selbst zum Inhalt. Ich werde mir plötzlich bewusst, wie es sich anfühlt, eine Wahrnehmung zu haben. Und da spielt die Rahmung noch gar keine Rolle, sondern der künstlerische Blick, der kommt erst dann mit ins Spiel, wenn dieser Rahmen in den Fokus rückt. Das heißt, es ist einfach eine kognitive Ebene höher. Aber ansonsten ist es vergleichbar. Also dann, wenn etwas spürbar wird, dann, wenn ich mich damit beschäftige, in meiner Erlebensweise, wie ich etwas erlebe, dann bin ich in diesem Modus.
Mich würde generell zu allen Projekten interessieren, wenn die interdisziplinär angelegt sind, wie fallen die denn auf einen Boden einer Scientific Community, eben welcher Scientific Community? Also wer liest dann diese Veröffentlichung? Lesen das dann eher die Künstler oder eher die Psychologen? Und bei der Brain Study hat mich das natürlich auch besonders interessiert. Greifen die Neurologen das jetzt auf? Was können sie davon aufgreifen? Wie geht es dann weiter mit dieser Art der Forschung?
Ja, manchmal zielt man natürlich auf eine bestimmte Leserschaft. Also diese Daten, die ich Ihnen jetzt ganz zuletzt gezeigt habe, die haben wir natürlich für Psychologen so aufbereitet, dass die was damit anfangen können. Und es wird auch ganz normal in einem normalen psychologischen Zeitschrift publiziert. Aber manchmal haben sie das gar nicht so im Griff, wo etwas rezipiert wird und wo etwas landet. Also Brain Study hatten wir eigentlich aus einer künstlerischen Motivation produziert. Und uns hat interessiert, wie klingt das Gehirn? Kann man damit Musik machen? Aber dann, als das Projekt dann veröffentlicht war, haben tatsächlich etliche Psychiater und Neurologen, die auch mit eben Neurofeedback arbeiten, uns gefragt, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Wir wüssten mal gerne, wie denn eure Musiker darauf reagiert haben, weil wir das in unseren Laboren auch immer versuchen. Und das klappt mal besser und mal schlechter, aber eben nicht so, wie ihr das gemacht habt. Und einer der Tricks war eben, dass wir das Ohr benutzt haben und nicht das Auge, was die normalerweise tun. Und so sind wir dann mit diesem Projekt plötzlich eingeladen worden auf irgendwelche psychiatrischen oder psychologischen Workshops und Kongresse und haben es da vorgestellt und diskutiert. Und das haben wir gar nicht so geplant. Wir hatten gar nicht, also uns wäre gar nicht eingefallen, dass das von wissenschaftlichem Interesse war, sondern wir haben eher gedacht, wir benutzen die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um damit eben ein künstlerisches Projekt zu produzieren. Und am Ende wurde das aber wieder sehr interdisziplinär rezipiert. Also das können Sie manchmal auch gar nicht so richtig steuern. Und es kommt noch etwas dazu, wenn Sie das dann eben wieder anbieten wollen, Veranstalter tun sich sehr schwer damit, wenn etwas so dazwischen ist. Die wissen dann eben, ist das jetzt eine Oper oder ist das, das ist keine Klanginstallation, sondern ja, und plötzlich finden Sie dann niemanden mehr, der das überhaupt noch zeigt, weil es nicht in eine Schublade passt. Denn das ist das Problem am sowohl als auch, dass Sie sofort auch weder noch sind. Ja? Und das muss sich eben dann immer jeweils finden, in jedem einzelnen Projekt, was einerseits immer eine Chance ist, aber es natürlich auch andererseits schwieriger macht.
Du hast in deiner Reihe Bear Spies in den Sophiensälen vor zwei Wochen hast du die Julia Fischer eingeladen gehabt. Und da hast du ja dann nachher in der Diskussion einmal an sie eine Primatenforscherin, die glaube ich über mehrere 6 Jahre oder länger Primaten beobachtet, und du hast dann in der Diskussion nachher die Frage umgekehrt, ob sie sich jemals vorgestellt hat, was die Affen über die Forscher denken. Und zumindest hatte ich so das Gefühl, in ihrem Verhalten die Frage hat sie sich noch nie gestellt. Kann das auch so ein Bereich sein, wo ihr dann gefordert seid, einfach mal so einen Perspektivwechsel, den man ja in der Kunst oder im Theater sehr wohl kennt, dass man sich sozusagen einmal die Perspektive wechselt, um sich die Situation anders anzusehen?
Also viele Wissenschaftler sind natürlich auch Experten im Perspektivwechsel. Das ist nichts, was Künstler häufiger tun oder besser können. Aber die Art und Weise, wie man das macht, ist natürlich durchaus manchmal verschieden. Und wie ich das auch im Fall unseres Zebrafinken-Experiments erwähnt habe, es gibt eben manchmal so ein schwarzes Loch, oder manchmal, eigentlich gibt es das fast immer, oder? Mir würde jetzt kein Beispiel einfallen. So ein schwarzes Loch genau in der Mitte der Disziplin, sozusagen das, was man eigentlich wissen will, darf man nicht fragen, weil das eigentlich unwissenschaftlich ist. Und da können natürlich wir Künstler einen anderen Zugang anbieten, indem wir sagen, ja, wir fragen das jetzt aber mal. Was denken denn die Affen über die Forscher, wenn die da im Senegal kommen? Haben die auch ein Konzept davon? Machen die auch Forscherforschung? Ja, tauschen die sich irgendwie aus über die, die da plötzlich kommen und jetzt den Anspruch erheben, irgendwie Teil dieser Affengesellschaft zu werden? Das ist halt etwas, natürlich wissen die Biologen das und sie arbeiten auch damit. Aber sie würden das niemals so formulieren, dann sind sie sofort unseriös. Als Künstler darf man die Frage so stellen und das ist natürlich ein Vorteil.
Was wären solche schwarzen Flecken im Bereich des Theaters oder der darstellenden Künste? Sind das eben dann diese experimentellen Formen, eine Performance in einer WG in Berlin-Kreuzberg? Oder?
Ja, ich würde sagen, der blinde Fleck des Theaters liegt irgendwo da, in dieser Hybris, dass wir denken, wir könnten jemand anders sein. Und warum wir das eigentlich ständig versuchen und betreiben. Das ist etwas, also darum geht's eigentlich ständig, aber sobald du versuchst, das irgendwie zu fassen und zu verbalisieren, zerfällt es auch plötzlich, dann wird es so banal und du denkst, ja, so what? Also das ist nichts, was irgendwie eine seriöse künstlerische Beschäftigung sein könnte. Ja, und dann kommt natürlich der Psychologe und interessiert sich genau dafür. Und dann sind wir Künstler wieder genauso zurückgeworfen auf unsere Naivität, auf unsere Beschränktheit, auf unsere Methoden und Arbeitsweisen, wie das umgekehrt der Fall ist. Und dann beginnt es interessant zu werden. An der Stelle wird Interdisziplinarität wirklich wertvoll, wenn man sich gegenseitig so in Frage stellen kann.
Eine Frage war das?
Also bei dem Brain-Projekt, also die Musikanter. Also ich verstehe zum Beispiel den Pianisten, gibt solche Leute, die mehr Flexibilität im Finger haben oder einfach schneller als Natur sind oder ja die Gelegenheiten. Also als Brain Training gab es jemanden, der hochbegabt war für Instrumente oder für die Methoden. Also jemand, der besonders talentiert war, um diese Entspannungen im Kopf zu kontrollieren. Gab es jemand sowas, ob ihr es gleich im Kopf?
Also im Kopf vielleicht, aber nicht im Ohr. Also wir haben mit Absicht professionelle Musiker besetzt, weil die eben sehr genau hören müssen, wenn sie das üben. Wir haben jetzt nicht die Vergleichsbasis, wie das andere Menschen können oder nicht können. Also wir haben insgesamt 7 Personen trainiert. Das ist noch keine statistische Grundlage für irgendwas. Aber die hatten durchaus verschiedene Kompetenzen. Also wir hatten eine Performerin, die konnte also das Alphaband so aus- und anknipsen, wie sie wollte, und andere mussten sich konzentrieren, damit sie das schaffen. Ja. Anderes konnten die dafür wiederum besser. Und wir haben auch eine Position richtig gecastet, das war nämlich die Spielerin der Amygdala-Funktion, also Angst und Panik, diese Funktion über das Tempo des Herzschlags das Tempo des Systems gesteuert hat. Das bedeutet, sie hatten immer ein Herzschlagfenster Zeit, ihre Antwort zu spielen auf den Impuls, den sie gerade bekommen haben. Und in diesem Herzschlagmetrum hat das ganze System gearbeitet. Und wir brauchten also jemanden, der in der Lage war, ruhig zu liegen und nur über die Vorstellungskraft den Puls auf ein ganz bestimmtes Metrum einzustellen, also schneller und langsamer werden zu lassen. Und die konnte das halt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat, also ich kann das nicht. Aber wenn ich der gesagt habe, mach mal 123 Metronomzahl, dann konnte die das. Ja? So, auf Ansage.
Oh. Noch weitere Fragen? Ja.
Mich beschäftigt so diese Frage des Übergangs zwischen des Nachdenkens von Künstlern und Wissenschaftlern. Und ich finde es sehr interessant bei dem letzten Projekt, wo es tatsächlich zu so einem Austausch gekommen ist, wo tatsächlich verschiedene Kontexte aufeinander projiziert worden sind. Ansonsten hatte ich so das Gefühl, dass viele Projekte ja doch letztlich künstlerische Projekte sind. Das heißt, dass sie dann letztlich auch als künstlerische Projekte im künstlerischen System wahrgenommen werden. Und ich finde spannend, welche Möglichkeiten es gibt, aus diesem Kreislauf von des künstlerischen Projektes herauszukommen und das aufzubrechen. Also das letzte Projekt ist für mich so ein Versuch, der eröffnet und der Kontexte miteinander in Austausch bringt. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
Ja, das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Also dieses Experiment über die Lust am Ärger, das war der Wunsch einer psychologischen Arbeitsgruppe an einer Universität, die das gerne erforschen wollten. Und die haben uns angerufen und haben gesagt, wir brauchen eure Hilfe. Wir können das so nicht alleine, weil wir da künstlerische Expertise benötigen. Und wir haben denen dann geholfen, dieses Experiment durchzuführen. Also das war zunächst mal gar nicht als Kunstprojekt geplant, sondern es ist dann nur als Theaterproduktion in einem Festival gelandet, einfach weil wir diesen künstlerischen Kontext brauchen, um das Experiment überhaupt durchzuführen. Aber das war eine rein psychologisch motivierte Fragestellung. Ich habe immer da am Tisch gesessen. Wir haben ja überhaupt erst mal ein Jahr lang nur diskutiert. So fängt man ja an. Und ich habe immer gesagt, was wollt ihr denn eigentlich? Das ist total banal. Also natürlich ist Wut, Trauer, Ekel, alles muss man als Schauspieler auf der Bühne mitbringen. Sonst kannst du nicht spielen. Das ist im Theater so. Und genauso das Publikum. Wenn man sich dem nicht öffnet, sondern nur so da sitzt und irgendwie den Text über sich ergehen lässt, dann hat man dieses Theatererlebnis nicht. Das ist einfach irreduzibel nötig. Und für die Psychologen war das immer ein großes Rätsel, wie man das denn eigentlich macht. Und ich habe dann immer gesagt, dann kommt doch heute Abend mal ins Theater oder wir gehen da zusammen in so ein Stück. Da seht ihr, wie die Leute das machen. Also das ist einfach für uns tägliche künstlerische Arbeit. Nur für die war das eine Frage. Und deswegen diese Zusammenarbeit. Also insofern ist es genau andersrum entstanden. Und unsere Zusammenarbeit mit der Jakobs-Universität ist ähnlich, nämlich die Sonifikation von diesen großen Datensätzen. Das hat gar kein künstlerisches Produkt erstmal, also vielleicht machen wir dann nächstes Jahr oder übernächstes noch was Musikalisches daraus, aber erstmal geht es nur darum, mit akustischen Mitteln und musiktheoretischen Konzepten Daten zu analysieren, die gar nicht musikalisch gemeint und entstanden sind. Und das ist eine rein wissenschaftliche Fragestellung, das ist quasi Grundlagenforschung, die führt erstmal zu nichts, außer, dass wir sagen, die rhythmischen Strukturen, die ihr normalerweise rausfiltert, um diese Daten zu analysieren, überhaupt zugänglich machen zu können, in dieser rhythmischen Information steckt, also oder in diesen rhythmischen Vorgängen steckt eine Information und die schmeißt ihr im Moment immer in den Mülleimer. Aber wie können wir die uns zugänglich machen? Indem wir uns das einfach mal anhören und gucken, was für eine rhythmische Muster können wir denn da eigentlich erkennen. Und auf dieser Ebene findet das da statt. Das heißt, das hat mit Kunst erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern wir benutzen eine künstlerische Kompetenz, nämlich das musikalische Hören, um Logistikdaten aus dem Maschinenbau zu analysieren.
Mich würde jetzt trotzdem noch interessieren, ich fände es wahnsinnig interessant, einen Wissenschaftler hier zu haben, einen Beteiligten an diesem Projekt und ihn zu fragen, wie durch diesen künstlerischen Transformationsprozess welche Erkenntnisse dadurch ermöglicht waren, die ohne diesen ästhetischen Transformationsprozess nicht möglich wären.
Ja.
Das würde mich unglaublich interessieren, wie die Wissenschaftler das einschätzen, diesen Übergang zwischen wissenschaftlichen Fragen, künstlerischer Umsetzung etc.
Ja. Ich würde mir wünschen, dass mein Partner dann antwortet, dass es eigentlich ein gradueller Unterschied ist. Also ganz generell, wenn Sie als Psychologe emotionales Erleben erforschen wollen, müssen Sie eine Vorstellung davon haben, was Gefühle sind. Wenn Sie also noch nie ein Gefühl gehabt haben, dann fällt es Ihnen sehr schwer, das zu untersuchen. Das fällt immer dann auf, wenn man Menschen begegnet, die diese Erfahrung zum Beispiel nicht teilen. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, über die kann man erst reden, wenn man sie geteilt hat und nicht andersrum. Das ist ja ein Märchen, dass wir durch Verbalisierung und Konzeptionalisierung alles transportieren können. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt Dinge, die müssen Sie erlebt haben, um zu wissen, was der andere eigentlich meint, wenn er sagt Liebe. Ja? Und wenn Sie das noch nie erlebt haben, können Sie nicht verstehen, was er sagt. Und da fängt es schon an. Das heißt, wenn Sie dann ein wissenschaftliches Thema haben, was sich mit so einem Gefühl beschäftigt, und Sie haben das selber noch nie erlebt, dann erforschen Sie eigentlich eine dunkle Wolke. Und diese Art von erfahrungsbasiertem Forschen, die ist auch in der Wissenschaft oftmals mit im Spiel. Nicht immer an vorderster Stelle, aber gerade in der Emotionsforschung ist das natürlich evident. Und dass man dann irgendwann auch zu Fragen kommt, wo man künstlerische Expertise gebrauchen kann,
ist eigentlich auch sehr naheliegend. Also ich würde das gar nicht so als Gegensatz sehen zwischen der Kunst und der Wissenschaft, sondern die einen können eben andere Fragen stellen als die anderen, andere Methoden anwenden als die anderen. Und wenn man sich zusammentut, dann kann man vielleicht noch was Drittes erzeugen, was weder der andere noch der eine alleine kann.
Zu diesem Gedanken, dass sozusagen die nur wenn man selbst Gefühle hat, kann man auch zu Gefühlen forschen. Weiter zugespitzt ist es aber durchaus auch ein Tabu sozusagen, diese eigene Erfahrung auch.
Ja.
Wenn, ich denke an Literaturwissenschaftler, die selbst schreiben, das ist meistens, das ist oft der Fall, aber man darf es nicht immer laut sagen.
Ja.
Es wird, auch da gibt es eine historische Entwicklung und das ist jetzt anders als vor 50 Jahren, aber überall ist das nicht anwendbar, glaube ich. Ja. Oder gibt es durchaus auch Skepsis, ne?
Ja, natürlich. Zu Recht ja auch. Also es wäre ja schlimm, wenn jeder Psychiater schon mal schizophren gewesen wäre oder jeder Richter schon mal jemanden umgebracht hätte. Das will ich ja gar nicht sagen. Ja. Aber wenn Sie gar kein Konzept davon haben, über was Sie da eigentlich reden, dann ist es schon problematisch.
Eine Frage haben wir da? Ja. Isabel.
Inwieweit sind Sie mit Kritik in Ihrer eigenen Disziplin konfrontiert, auch wenn es im Hinblick auf Kommerzialisierung oder diese Wissenschaft ja auch als Produkt, das verwertbar wird, inwieweit gehen Sie damit um und wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich fängt es gar nicht erst bei der Kritik an, sondern schon überhaupt bei der Projektentwicklung. Das heißt also, woher finanzieren Sie das und wie legitimieren Sie die Arbeit, die Sie tun? Und da ist es einfach so, also der Kunstbetrieb wird immer mehr eben an solchen Dingen wie Unterhaltungswert gemessen oder Besucherzahlen oder, ja, das ist sozusagen der Impact Factor bei den Künstlern. Interdisziplinäres hat immer den Nachteil, dass sie sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite konkurrieren mit anderen, die ausschließlich das machen. Das heißt, sie sind immer schlechter, egal welches Maß sie da anlegen. Ja, als Theaterproduktionsstätte sind wir natürlich sehr viel weniger produktiv als jemand, der alle 2 Monate eine Premiere raushaut. Und als wissenschaftliche Institution sind wir sehr viel schlechter als jemand, der alle 2 Monate ein Science Paper raushaut. Aber wir müssen mit denen um die Mittel konkurrieren. Und da fängt es ja schon an. Das bedeutet, diese Interdisziplinarität, die alle so loben, die ist ja auch mühsam und schwierig und gar nicht gern gesehen, zum Beispiel an den Universitäten. Also das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, die uns jeden Tag beschäftigt und an der sich auch in den nächsten Jahren entscheiden muss, ob es so eine Arbeit überhaupt in nennenswertem Umfang geben sollte. Denn im Moment ist es eher so, dass wir uns halt so eine Nische erarbeitet haben, in der wir arbeiten können, aber ganz viele Kollegen, sowohl in den Unis als auch in den Theatern, mit denen wir auch kooperieren, die können das eben nicht im gleichen Maße, sondern die sagen dann, das ist ja alles gut und schön, ich würde sehr gerne das nächste Projekt mit euch machen, aber ich kann mir das nur einmal in 5 Jahren oder in 10 Jahren erlauben, einfach weil sonst mein Rektor von der Universität mir aufs Dach steigt, wann ich denn das nächste Buch wieder produziere und so. Das bedeutet, der Maßstab, diese Interdisziplinarität oder diese Art von Forschungsarbeit als solche zu bewerten, der fehlt einfach. Und ich würde mir sehr viel mehr Kritik wünschen, um dann noch auf Ihre Frage zurückzukommen. Also Kritik findet eigentlich viel zu wenig statt an dem, was wir so tun, einfach weil es so zwischen den Stühlen liegt. Und wir haben also Schwierigkeiten, überhaupt einen Kritiker im Sinne von Presse in unsere Produktionen zu bekommen, einfach weil die halt mit dem anderen Zeug, was sehr viel prominenter ist, genug zu tun haben, ist ja auch verständlich. Aber das macht es uns natürlich nicht leichter, für das nächste Projekt dann wieder eine Finanzierung zu bekommen. Gut, jetzt habe ich aber genug gejammert.
Ja, aber es sieht nichtsdestotrotz so aus, als wir kämen da noch viele Projekte daher. Auf jeden Fall lauern viele Entwürfe in den Schubladen, ganz sicher. Eine abschließende Runde noch, es ist kurz vor 9, wir werden uns dann nicht verabschieden, aber die Diskussion etwas auslagern an die Bar hier im Kepler Salon, wo wir einige Fragen und Anregungen und Kritiken noch gerne nachbesprechen können mit unserem Gast. Gibt es noch Wortmeldungen? Ergänzungen? Ja?
Ich hätte schon gern gewusst, als du zuerst gesagt hast, manche Fragen werden nicht gestellt. Aber ich hätte gern gewusst, wie Sie sprechen ja, oder sprachen vor allem am Anfang, sehr, jetzt sage ich es etwas übertrieben, erfolgsgewohnt. Jetzt hat sich am Schluss herausgestellt, ja, aber so ist das ja eigentlich gar nicht, denn wir tun uns auch schwer. Wir haben aber vielleicht in Berlin da offenbar eine ganz gute Szene geschaffen. Andere tun sich da noch viel schwerer. Sie haben uns aber auf diesem Bildschirm gezeigt, unglaublich viele Logos von Institutionen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und da könnte man ja den Eindruck bekommen, das ist so ein weltweites Netz von sehr klugen und offenen Künstlern, die mit Wissenschaftlern zusammen solche Projekte entwickeln, und das müsste sich doch durchsetzen. Das hat aber am Schluss dann wieder etwas doch bezweifelt geklungen, und ich möchte eigentlich wissen, wieso ist es Ihnen in Berlin gelungen? Ist Berlin so eine ganz, wir kommen aus Berlin, wir kennen die Stadt, ist das so eine ganz tolle Stadt, wo also die Zusammenarbeit so wirklich gut funktioniert und wie anderswo nicht? Oder zweite Frage, sehen Sie eine Zukunft darin, dass sich eben Wissenschaftler doch mehr und seriöser und ernst nehmen, damit solche künstlerischen Einsatzmöglichkeiten auseinandersetzen und das anerkennen als eine neue, spezielle Weise, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen? Oder bleibt das jetzt so, also bitte mich jetzt nicht misszuverstehen, mir war das Ganze hochinteressant, aber man könnte ja jetzt glauben, also das ist eben eine Nische, Sie haben das Wort verwendet, und es bleibt eine Nische. Aber eigentlich ist es doch gar nicht wünschenswert, dass es eine Nische bleibt. Es sollte sich doch in der Scientific Community und aber auch in der Art Community noch viel mehr verbreiten und selbstverständlich werden. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine sehr politische Frage. Und eigentlich müsste man darauf politisch antworten. Und ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt... wo ich nicht den großen Überblick habe, in der Lage bin. Generell ist es so, dass ich den Eindruck habe, also außerhalb von Deutschland tut man sich sehr viel leichter mit solcher Art von Arbeit. Also zum Beispiel hier in Österreich gibt es ein echtes Programm dafür, wo Sie ein Projekt einreichen können, ja, das PEG, da können Sie Geld bekommen und eben solche Forschungsprojekte machen. In Deutschland gibt es das nicht, sondern da müssen Sie tatsächlich zu Ihren Kunstförderinstitutionen gehen. Und da kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, die Künstler und auch die Künstlerjuries sind eigentlich dieser Arbeit gegenüber sehr viel skeptischer eingestellt als die Wissenschaftler, mit denen wir kooperieren. Sondern da spricht sich eigentlich so langsam herum, dass es eine gute Idee ist, mit bestimmten Fragen auch mit künstlerischen Disziplinen interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Und dass eben da beide Seiten etwas davon haben oder im Zweifel auch die Wissenschaft noch mehr davon profitiert als die Kunst. Diese Institutionen, die da so viel aussehen, also letztlich sind das so ungefähr 300 auf der ganzen Welt. Das ist jetzt verglichen mit der Wissenschaft nicht sehr viel. Und auch verglichen mit dem, was es an Kunstorten auf der Welt so gibt, nicht viel. Trotzdem wächst das. Und man muss auch dazu sagen, vieles von dem, was in der Kunstdomäne so stattfindet, gehört eigentlich auch zu diesem Bereich, wird aber nicht als solcher direkt wahrgenommen oder eben herausgestellt. Und dennoch ist es natürlich so, dass man schauen muss, dass man jedes einzelne Projekt eben so aufstellt, dass man arbeitsfähig ist. Aber da ist in Deutschland... sind wir noch lange nicht so weit wie hier in Österreich oder auch in der Schweiz. Das dauert noch seine Zeit und man muss da noch mit noch einige Überzeugungsarbeit leisten, auch mit österreichischer Hilfe. Also ich war letztens auf einem Workshop, wo also die Experten aus Österreich kamen und den der deutschen DFG erstmal erzählt haben, wie man denn künstlerische Forschung fördern könnte. Und also sind aber Dinge in Bewegung. Also insofern nein, Berlin ist eigentlich eine schlechte Idee, wenn Sie sowas machen wollen. Gehen Sie lieber nach London oder nach Zürich oder nach Wien oder Linz. Da geht es Ihnen besser. Aber dennoch ist es uns gelungen, dass eben so, und da haben wir einfach Glück gehabt. Also es gehört natürlich auch dazu, ja. Dennoch ist es uns gelungen, das irgendwie so zu etablieren, dass wir dann doch, wenn das eine Projekt abgeschlossen ist, das andere betreiben. Aber nach den Kooperationsanfragen, die wir aus der Wissenschaft bekommen und den eigenen Projekten, die wir entwickeln, können wir ungefähr 8-mal so viel machen, wie wir machen. Also das ist noch lange nicht da, wo es sein könnte. Und deswegen ist das schon noch ein Weg, den wir zu gehen haben. Also Nische ja, aber es soll keine bleiben.
Gibt es noch eine Frage in der Runde? Weil sonst würde ich vorschlagen, dass wir es an die Bar verlagern, das Gespräch. Ja, mal vielen Dank, Julian Klein.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Ja, vielen Dank auch an Sie alle fürs Kommen und Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Und ich möchte mich auch ganz herzlich im Namen von uns PhD-Studierenden bedanken bei Tobias Hagleitner und Isabel Pfloger, die diese Veranstaltungsreihe mit uns gemeinsam sehr maßgeblich geplant und mit unterstützt haben. Vielen Dank. Auch herzlichen Dank an das Vizerektorat für Forschung der Kunstuniversität Linz, das uns hier in dieser Reihe sehr unterstützt hat, und an die österreichische Hochschullandschaft hier an der Uni. Auch ihr haben wir einiges zu verdanken. Ja,
und im Kepler-Salon. Und im Kepler-Salon.
Im Kepler-Salon, ganz natürlich. Ja. Ja, falls wir das nicht eingangs schon erwähnt haben, bitte um Entschuldigung. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sein durften und hier sein dürfen. Ja, und Ihnen allen nochmal herzlichen Dank und einen schönen Abend. Ja.